Willkommen zum Hypertrophy Cast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host. Freue mich riesig hier auf die heutige, ja, Gastepisode. Schon ein bisschen länger her, dass wir ja wieder einen Gast hier auf dem Podcast haben. Heute zusammen mit dem Sebastian Ehmann, straight aus Tampa. Der Junge ist ja jetzt in die USA gezogen, um dort zu studieren, überwiegend, ne? Und ja, hey, wie geht's dir da drüben?
Ja, Versuch Nummer drei. Ja. Es ist eine andere Welt hier. Einfach aus dem Lockdown raus, aus dem kalten Wetter raus. Also, das war irgendwie schon so ein bisschen surreal erstmal. Aber ja, ich lebe mich langsam ein. Meine Möbel stehen langsam und jetzt kommt man auch in so eine tägliche Routine rein. Und ja, das etabliert sich langsam alles, was natürlich auch gut tut, ne? Da ein neues Zuhause jetzt zu haben.
27 Grad hast du gesagt, habt ihr da drüben. Das ist
Ja,
schon mal ein guter Punkt. Zweiter Punkt, offene Gyms.
offene Gyms, genau. Also ich glaube, mit so Maskenregelungen, das ist so ein bisschen von Gym zu Gym unterschiedlich. In dem Gym, wo ich bin, das ist so eine alte Oldschool-Butze. Da trägt keiner eine Maske, ja. Also da ist das auch von Anfang
Da gibt es kein Corona mehr, oder? Wie sieht das
an.
aus mit den
Nee.
Zahlen da?
Florida ist böse. Ja,
Echt?
also da geht's, ja, geht's schon richtig vorwärts. Hast auch das Gefühl, dass da viele Leute rumlaufen mit so ein bisschen so einer ignoranten Einstellung. Also es gibt alles, ja, von dem Hypochonder zum Ignoranten, ja, das ist alles vertreten. Ist schon irgendwie komisch, ja, weil du halt merkst, das ist schon sehr gespalten irgendwie, wie die Leute damit umgehen. Ja.
Krass. Magst du vielleicht den Zuhörern noch mal genau erzählen, warum du jetzt da bist, was du dort machst?
Also ich bin rübergegangen, um Exercise Sciences zu studieren im Master. Exercise Sciences ist im Endeffekt, kann man sich vorstellen, wie so Krafttraining oder halt, wie kann ich Krafttraining auch anwenden auf andere Sportarten, andere athletische Sportarten. Ne? Mein Studiengang genau heißt Exercise Sciences and Strength and Conditioning. Und ich bin involviert, also wir haben jetzt mit einer neuen Studie angefangen, wo wir Protein Research in Frauen machen. Also das macht das Labor im Allgemeinen, das ist das Labor von Bill Campbell. Und ich überlege sogar auch noch in ein zweites Labor zu gehen, wo die BFR Research machen. Also ziemlich cool. Das Problem ist, in Deutschland haben wir keine Exercise Science Studiengänge. Ja, also du kannst nach England gehen, du kannst vielleicht noch nach Australien gehen, Niederlande hat ein bisschen was, aber Deutschland hat gar nichts. Ja. Sporthochschule Köln hat was, was sich so ähnlich nennt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die haben 10 oder 20 Plätze. Ja. Und irgendwie von allen, ich höre irgendwie von jedem zweiten, der sportbegeistert ist und Krafttraining gerne mag, dass er nach Köln will. Das funktioniert leider natürlich leider nicht. Und es ist nur ein Masterstudiengang. Also ja, zwangsweise ging für mich dann der Weg in die USA. Und ich meine, ich bin echt happy hier. Also wenn man den Winter jetzt hier mal verbringt, wie der Winter ist, hat man irgendwie keine Lust, nach Hause zu gehen.
Ja, glaube ich dir. Ja, geile Sache. Ja, was die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, dass wir jetzt seit September 2020 zusammenarbeiten. Also ich bin bei dir
Genau.
jetzt im Coaching und ja, das ist auch für mich jetzt nochmal eine sehr, sehr geile Erfahrung, eben nochmal gecoacht zu werden. Hab mich jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre seit meiner letzten Prep selbst gecoacht, also eigentlich den Großteil meiner Offseason. Bin damit auch sehr, sehr gut zurechtgekommen, aber habe mich dann nochmal dafür entschlossen, ja, mich coachen zu lassen, auch einfach, um nochmal so ja, neue Eindrücke zu gewinnen. Du hast ja auch nochmal andere Approaches, kommst ja auch so ein bisschen aus dem Powerlifting. Das heißt, auch so dein Hypertrophie-Ansatz, würde ich sagen, ist so ein bisschen Powerlifting-mäßig noch so angehaucht. Als ich zu dir kam, haben wir auch ja, so übungsauswahltechnisch viel geändert, nochmal mehr Kreuzhebevarianten mit reingebracht. Du lässt mich auch ein bisschen häufiger beugen und so. Das sind nochmal ja ganz nice Facetten, die man jetzt so kennenlernt. Deswegen ist auf jeden Fall eine coole Sache soweit.
Freut mich, dass es dir
Ja,
gefällt.
auf jeden Fall. Ja, und ja, es ist immer eigentlich gut, auch jemanden zu haben, mit dem man sich so austauschen
Ja.
kann. Na, auch ja, jetzt gerade so während der Diät vor der Contest Prep, in der ich mich ja jetzt befinde, habe ich das auch sehr geschätzt, da immer jemanden zu haben, der mir dann auch immer so nochmal ein bisschen gesagt hat, hey, du bist jetzt gerade nicht in der Prep, so, du kannst das Ganze auch entspannt angehen. Ich meine, ich war schon immer jemand, der, denke ich, so immer so eine ganz gute Balance eben so zwischen Sozialleben und dem Sport irgendwo gefunden hat, aber da auch immer noch mal die Bestätigung von deiner Seite zu haben, so, okay, du bist jetzt nicht in der Prep, so, du musst jetzt nicht jeden Tag die Makros genau hitten, hast da ein bisschen mehr Flexibilität und so weiter. Tut schon immer sehr, sehr gut und ja, man kann auch halt auch viel für sein eigenes Coaching, also für die Klienten, die ich halt eben auch betreue, wiederum mitnehmen und ja, muss sagen, dass ich einfach nochmal viel anderes auch einfach nochmal kennengelernt habe und was ich jetzt auch in meinem Coaching dann wiederum einbauen kann.
Du, für mich ist es andersrum, ne? Ich bin jetzt im Self-Coaching seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und ich war 7 Jahre in einem Coaching, also in 2, ne? 5 beim Ryan und ein bisschen über ein Jahr bei meinem alten Coach, wo wir rein Powerlifting-spezifisch trainiert haben. Und ich muss schon sagen, dass irgendwie, wenn du einfach gewisse Leute besonders wertvoll findest, vielleicht auch, was die machen oder wie die trainieren, das Beste, was man da echt machen kann, ist einfach auch dann mal wirklich in das Coaching gehen und sozusagen einfach das persönlich zu lernen, wie die mit den Variablen umgehen oder wie die halt auch in gewissen Situationen agieren. Deswegen, ich kann auf jeden Fall empfehlen, natürlich Sachen zu lesen, sich Wissen zu erarbeiten, aber wenn man natürlich auch das finanzielle Kontingent hat, sich vielleicht auch mal einen Coach zu holen, dann zu sagen, hey, das interessiert mich, was der macht, ich gucke mir das an, am besten nicht nur für 8 Wochen, sondern vielleicht mal wirklich für ein halbes Jahr, für ein Jahr und dann auch mal zu sagen, gut, ich gucke mir vielleicht auch mal den an oder ich gucke mir auch mal den an. Ich glaube, man am Ende gewinnt man dadurch nur, vor allem, wenn man selber Coach ist, ja, weil im schlimmsten Fall hast du nur ein paar Sachen gelernt, wo du weißt, so will ich es nicht machen. Mhm. Aber ich habe bisher das Gefühl gehabt, dass es für mich auf jeden Fall extrem wertvoll war. So wie für mich gerade die Self-Coaching-Periode wertvoll ist jetzt nach 7 Jahren, wo ich selber merke, so hey, da kann ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen besser auf mich eingehen, wie wenn ich immer einen Coach an meiner Seite hatte. Ne?
Ja, absolut.
Ja.
Ich denke auch, dass so gecoacht zu werden und sich selbst zu coachen vielleicht auch gar nicht so ein krasser Unterschied ist, vor allen Dingen, wenn man halt schon länger eben auch das Ganze ausführt, da ist es ja auch ab einem gewissen Stand auch irgendwo viel mehr so ein Austausch als jetzt so eine Diktatur, dass der Coach dir halt sagt, so mach das und das und man tauscht sich ja viel mehr aus und das findet er dann auch irgendwo gemein. Wer war das? Der
Coach? Nee, ich finde, das ist auf jeden Fall wahr. Also,
Ach so, ich habe verstanden, das war er, so mein alter Coach, der Diktator.
Ich arbeite nur mit Diktatoren zusammen.
das feiere ich auf jeden Fall, weil man hat halt immer, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass viele halt auch noch Angst haben, irgendwie, okay, jetzt muss ich irgendwie alles abgeben und ich kann gar nicht mehr irgendwie selbst mitbestimmen oder so. Und das ist es ja meistens nicht. Ne? Also vor allem bei mir im Coaching wertschätze ich das auch wirklich sehr, so die Kommunikation zwischen, also mit den Athleten und da eben auch, um einfach mal nachzufragen, so, worauf hast du Bock oder wie gefällt dir diese Änderung oder so weiter, dass man da halt eben auch sich wirklich da auch immer die Meinung des Klienten einholt und da auch wirklich dass auch immer eine Kommunikation stattfindet, deswegen meistens, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die meisten wirklich davon profitieren, eben sich auch mal coachen zu lassen, weil man da einfach auch viel mehr mitnimmt, weil du hast halt immer noch eine zweite Meinung und bringt dir da im Endeffekt einfach viel mehr Erfahrungswerte, glaube ich.
Was ich mittlerweile mache, ist, dass ich wirklich eigentlich, ich habe ein festes Coaching-Konstrukt, also wenn jemand zu mir kommt, ne, wie ich das einfach am Ablaufen habe, wie ich die Feedback sende und so, ich meine, das weißt du auch. Aber ich habe es mittlerweile auch schon so, dass ich zu jemandem sage, so hey, ich habe kein Problem damit, mein Coaching-Konstrukt in eine Richtung zu ändern, so dass es für dich am wertvollsten ist. Ja? Wenn das heißt für dich, wir machen keinen Austausch mit irgendwelchen Dateien und wir haben nur, sage ich mal, irgendwelche Skype-Calls regelmäßig, weil das einfach für dich am wertbringendsten ist, habe ich damit kein Problem, solange der Arbeitsaufwand im Verhältnis steht. Ne? Weil ultimativ bezahlt dich der Klient für dein Wissen und was du ihm, sage ich mal, an Mehrwert leisten kannst. Und wenn das für die eine Person bedeutet, dass, ich hatte zum Beispiel einen in meinem Coaching, der hat sein Programming selber gemacht. Der wollte selber die Kontrolle über sein Programming haben, der wollte alles selber machen. Und das war mehr so, dass er dann mit dem zu mir gekommen ist und ich ihm dann, sag ich mal, ein paar Punkte rausgearbeitet habe, wo ich gesagt habe, da würde ich das vielleicht so machen oder so machen oder so machen. Aber ultimativ war er sozusagen die Person, die alles kontrolliert hat. Und das war für ihn super. Ja, das hat super funktioniert auch. Und ich denke, wenn man da nicht so festgefahren ist, und dann natürlich muss man selber als Coach am Ende sagen, ja, gut, ich kann jetzt nicht jede Woche 3 Stunden mit dir skypen, ja, so viel Zeit habe ich halt einfach nicht. Aber wenn man da so eine Balance findet, die für beide Leute passt, dann kann man eigentlich nur dadurch gewinnen, anstatt dann zu sagen, hey, wir haben nur, weiß ich nicht, E-Mail-Kontakt und einmal die Woche gibt es irgendwie eine Datei oder sowas, ne? Ich bin da mittlerweile, wie gesagt, sehr flexibel geworden. Ich finde es auch irgendwie interessanter manchmal, ja, wenn du dann einfach mal sagst, gut, ich habe jetzt vielleicht auch einen, mit dem skype ich mal, mit dem anderen habe ich ein relativ simples, vielleicht monotones Feedback oder so. Es gibt manche Personen, die sehr lange Feedbacks, kurze Feedbacks machen. Ich finde, das macht das Ganze irgendwie auch für dich als Coach ein bisschen interessanter, wie wenn du, keine Ahnung, einfach nur noch, weiß ich nicht, 8 Dateien fertig machst, die raussendest und jedes Mal dein Gesicht dazu filmst, wie du halt den Leuten dann erzählst, was sie jetzt machen sollen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, der Ablauf, der ist teilweise auch bei mir recht unterschiedlich. Ja. Am Anfang, ne, fängt man immer, sage ich mal, so mit dem Schema F an und dann entwickelt sich das halt irgendwo hin, halt je nachdem, was der Klient halt eben auch braucht und was er halt eben auch feiert, ne? Also ich habe das auch ganz oft so, dass der Klient mir dann einfach nur eine Nachricht schickt, so Trainingswoche ist durch und dann mache ich ihm nur die neue Trainingswoche fertig und dann wird am Ende des Zyklus mal geskypt oder fallen dann zum Beispiel diese wöchentlichen Feedbacks, die ich sonst eigentlich auch, sage ich mal, von Anfang also am Anfang erstmal so erwarte, fallen dann auch je nachdem halt auch mal weg, ne, wenn es halt gar nicht so nötig ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, ne, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr kommuniziert oder einfach auch diese festen Strukturen hat, so dass man sich da auch erstmal aufeinander einspielt und dann weiß man halt auch relativ schnell, okay, was braucht der Klient, was will der Klient überhaupt, und dann kann man das dann auch wiederum, also diesen gesamten Prozess sehr, sehr gut individualisieren. Ne?
Genau, voll. Bin ich voll bei dir.
Ja, coole Sache. Hey, ich bin gespannt, wie das jetzt noch alles läuft, so jetzt dieses Jahr mit der Prep auch. Und so weiter. Aber was hast du dieses Jahr so trainingsmäßig noch geplant? Irgendein Wettkampf oder so, den du anpeilst, oder hast du da irgendwas?
Also ich bin ja jetzt seit einem Jahr fast, sag ich mal, ohne irgendwie Wettkampfziel oder ein Dreivierteljahr. Das tut mir auch irgendwie ziemlich gut, merke ich gerade. Das nächste, was ich mir mal so gedacht hätte, wäre, unsere Uni richtet Powerlifting-Wettkämpfe aus oder ein Powerlifting-Wettkampf. Der ist dann natürlich schon, der wird schon ernsthaft gewertet und so, aber es ist jetzt halt nicht BVDK, IPF-Style, ja, wo man so das Gefühl hat, das läuft alles so ein bisschen klinisch irgendwie ab, also so, wo vielleicht auch so stimmungstechnisch manchmal ein bisschen mau ist, sondern das ist halt Uni. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach so ein bisschen mehr ein Spaßwettkampf ist, ja. Und da hätte ich Bock drauf, würde mich dann halt, sag ich mal, auch nur bedingt ernster darauf vorbereiten, ja. Also halt so ein bisschen reintrainieren in das Ganze, aber jetzt halt auch nicht mehr irgendwie übelst den Leistungsdruck schieben oder so. Aber sonst ist für mich gerade einfach nur, ich habe so ein paar Ziele im Kopf, die ich erreichen möchte. Also ich würde gerne mal die 120 Kilo haben in einer einigermaßen guten Körperkomposition. Das wird aber noch ein bisschen brauchen. Und ich genieße gerade einfach die Off-Season in vollen Zügen, das amerikanische Essen und wieder schöne Geräte zum Trainieren zu haben. Ja. Schon unglaublich zu sehen, einfach was da auch so die Psyche ausmacht, gell? Also so, ob du dich halt wirklich durchprügeln musst durchs Training oder ob du halt manchmal vielleicht schon zu kaputt bist vom Training, weil du vielleicht gedacht hast, ah komm, das mache ich jetzt auch noch, ja? Oder oh, die probiere ich jetzt auch noch und die... Oh, wir haben eine neue Beinpresse, die baue ich jetzt auch noch ein, gell? Und dann ist am Ende so, Junge, das war schon ziemlich dumm, was du jetzt gemacht hast. Aber ja.
Ja, ich glaube, so wird es vielen gehen, wenn das Gym wieder aufmacht, dann ist die Euphorie erstmal groß und dann holt man da wieder ordentlich rein im Training.
Hey, wir haben 5 Preacher Curl Maschinen. Kannst du mal davon ausgehen, dass ich mit meinen Laucharmen mal alle durchgemacht habe?
Aber safe. Geil. Ja, hey, das Thema, was wir heute ansprechen wollen, das geht so einfach generell so ein bisschen um das Thema Stress. Wir versuchen das, denke ich, jetzt mal so ein bisschen in den Hypertrophie-Kontext zu setzen. Genau. Da gibt es dann, ne, natürlich den Trainingsstress, der natürlich essentiell ist, um einfach auch Anpassung hervorzurufen. Ich meine, Stress wird immer so als etwas Negatives dargestellt. Mhm. Ist es im Endeffekt auch für den Körper, ne? Für den ist es eigentlich ja nichts Cooles, da so einfach aus seinem Gleichgewichtszustand herausgerissen zu werden, wenn du dich da halt irgendwie mit, weiß nicht wie vielen Sätzen Squats dann aus dem Leben schießt. So. Aber genau da entstehen halt eben Adaptionen und dementsprechend brauchen wir halt auch einen gewissen Stress, um uns anzupassen.
Genau.
Ja, Vielleicht da einfach mal dein Take zu, so Trainingsstress, wie sollte man den dosieren? Wie merkt man, okay, der Trainingsstress ist adäquat? Wie findet man da ein geeignetes Limit?
Also ich muss sagen, ich bin für diese oder auf diese ganze Sache aufmerksam geworden, weil wir ja schon, sag ich mal, die letzten 2, 3 Jahre sehr stark auch mit Mike Isratells Approach und ein paar anderen so sehr in dieses, wie programme ich mein Training, sage ich mal, um vielleicht den optimalsten Outcome zu haben. Und da fällt ganz viel ja mit Satzmanipulation rein, ne? Und indirekt hat man damit auch eine Trainingsstressmanipulation. Und ich meine, also wenn man das, sage ich mal, sich insgesamt anguckt, viele Leute gucken da, sage ich mal, auf die einzelnen Variablen wie Intensität und Volumen und so weiter und so fort. Aber ultimativ ist es ja, okay, wie viel Trainingsstress irgendwie verkrafte ich, wie viel kann ich machen und wie erreiche ich die beste Adaption? Und da gab es öfters mal Situationen, wo ich mich gefragt habe, okay, irgendwas läuft hier so ein bisschen schief, weil ich finde, man intuitiv hat man oft ein sehr gutes Gefühl für Stress. Ja, du merkst, wenn du eine richtig heftige Einheit ballerst und die dich wegklatscht, weil, keine Ahnung, du hast dieselbe Einheit wie letzte Woche, warst unter Zeitdruck, hast sie 40 Minuten schneller machen müssen und dann merkst du so, Alter, das Training, das war echt übel. Ja, also dieses 40 Minuten Verkürzen hat die Einheit echt deutlich intensiver gemacht. Also man hat intuitiv, finde ich, oft ein sehr gutes Gefühl für Trainingsstress. Und ich habe auch sehr oft gemerkt, dass da viele Sachen, die auch gemacht werden oder wie viele Leute mit Trainingsstress umgehen, manchmal nicht wirklich akkurat sind. Ja, das beste Beispiel ist, wenn man dann sagt, ich fange Mesozyklus an, fange an, okay, mit, weiß ich nicht, 10 Sätzen für die und die Muskelgruppe und ich gehe mit den RPEs niedriger. Da fällt einem irgendwann mal relativ schnell auf, okay, deine Satzanzahl hat einen Einfluss auf deinen Trainingsstress, obviously, oder sorry, falls ich jetzt da immer mal mit englischen Wörtern reinkrätsche, das ist jetzt irgendwie so in meinem Kopf
Alles gut, das habe ich auch.
drinne. Und das andere ist ja zum Beispiel Trainingsintensität, also natürlich relative Intensität, aber auch, sag ich mal, RPE oder Reps in Reserve, ne? Und ich habe dann immer gemerkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine RPE reduziere und meine Sätze reduziere, ey, mein Training wird gefühlt viel zu leicht. Ja, also das war dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, irgendwie die ersten 1, 2 Wochen, die waren dann irgendwie zu leicht. Woche 3 und 4 haben gepasst. Und wenn ich dann irgendwie meine Sätze erhöht habe plus meine RPE, dann haben mich die letzten 2 Wochen komplett aus dem Leben geschossen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, irgendwie ist der Trainingsstress, also ich verstehe den Gedanken von, man macht einen Mesozyklus von niedrigem Stress zu höherem Stress. Aber wenn ich beide Variablen zu stark manipuliere, dann ist die Differenz viel zu groß. Dann ist der Anfang viel zu leicht und das Ende ist viel zu schwer. Und dann war irgendwann mal so bei mir der Ansatz, dass ich sage, okay, wenn ich nur die Sätze manipuliere und die Intensität einigermaßen gleich lasse, dann gleicht es sich natürlich so ein bisschen an, weil beide Variablen ultimativen Einfluss auf den Trainingsstress haben. Nun ist natürlich am Ende für uns Exercise Science Leute, ich würde mal behaupten, jeder hat eine Exercise Science Ader, der hier den Podcast anhört, immer so die Frage, ja, wie quantifiziere ich sowas? Ne? Also, weil irgendwie so, mit meinem Gefühl kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ne? Irgendwie, ich kann nur sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen arg leicht und das war jetzt vielleicht, hat es mich komplett weggehauen fast. Und dann gab es natürlich immer so gängige Ansätze. Ich weiß nicht, bist du noch, kennst du noch den, sag mal, wie heißt der, die Tonnage, die man früher berechnet hat? Also teilweise sowas wie Sets times Reps times Load. War auch eine ganz lange Zeit in der Wissenschaft ziemlich populär, ja, die Tonnage zu berechnen. Aber da merkt man relativ schnell, dass das Ding nur eingeschränkt gut funktioniert, weil wenn du higher Reps ballerst, ja, irgendwie 20, 30 Reps, ist die Tonnage so viel höher, wie wenn du 8 bis 10 Reps ballerst. Und wir wissen mittlerweile aus der Literatur, dass wenn du die Sätze bis zum Versagen machst, ob 8 Wiederholungen oder 20, du hast denselben Hypertrophie-Outcome. Ja. Das heißt, da ist irgendwie keine wirkliche gute Parallelität vorhanden, irgendwie was den Outcome angeht und sage ich mal, was dir die Tonnage widerspiegelt.
Absolut.
Ein anderes gutes Beispiel dafür ist, dass wir da, das nennt man im amerikanischen Exertion Problem, also Exertion ist so ein bisschen Auslastung, Auslastungsproblem. Wenn wir uns die Tonnage angucken, wir machen 10 Sätze mit einer Wiederholung mit 70% oder wir machen einen Satz mit 10 Wiederholungen mit 70%, ist genau dieselbe Tonnage. Garantiert dir, dass aber dieser eine Satz mit 10 Wiederholungen mit 70% mehr Wachstum erzeugen wird, wie die 10 Sätze mit einer Wiederholung, weil eine Wiederholung mit 70%, das ist nichts. Mhm. Ja, da kannst du auch 10 Sätze machen, da kannst du auch 20 Sätze machen. Ja. Und da merkt man ganz schnell, dass diese Quantifizierungsmethoden an ihr Limit kommen. Ich meine, was sich jetzt in letzter Zeit etabliert hat, ist so ein bisschen die Anzahl der harten Sätze. Ne? Aber ich kann jedem intuitiv sagen, ja, man sagt dann so, ja, irgendwo, wenn du, sag ich mal, noch 3-4 Reps in Reserve hast, so, dann ist der Satz hart genug, dass du es gut quantifizieren kannst. Ne? Aber ich kann jedem sagen, wenn du Sätze beugst at RP 6 oder Sätze beugst at RP 8, du beugst 5 Sätze at RP 8 oder 5 Sätze at RP 6, das ist unterschiedlich auf Dauer. Das ist extrem unterschiedlich. Ja, 5 Sätze at RP 8, die schallern dich nach einer Zeit richtig weg. 5 Sätze at RP 6, da kommst du vielleicht noch damit einigermaßen gut zurecht. Das heißt, das, was wir irgendwie als gleich quantifizieren, ist auf keinen Fall gleich. Ich meine, man kann sagen, okay, der Satz hat auf jeden Fall ab dem Punkt, weiß ich nicht, eine Auswirkung auf dein Muskelwachstum. Aber der Trainingsstress ist auf keinen Fall derselbe. Ja. Und das ist so ein bisschen was, was ich so als Problem gesehen habe, weil viele Leute, die auch heutzutage so in diesem Progressive Overload Schema drinne sind, weißt du, so, da ist ja so ein bisschen der Gedanke drin, ich muss Gewicht erhöhen, um Fortschritt zu machen, was ja so ein bisschen falsches Konzept ist, sondern eher, du kannst Gewicht erhöhen, weil du Fortschritt gemacht hast wegen deinem Training, ja. Da kommt man dann ganz oft in den Moment rein, das hattest du bestimmt persönlich auch schon, wo man immer Gewicht erhöht und dann am Ende befindet man sich in einer Situation, wo man irgendwie fast seine alle Arbeitssätze irgendwie fast bis zum Versagen knallt. Mhm. Zumindest war es bei mir früher so. Ich weiß nicht, ob es dir auch mal so ging, dass man dann so ein bisschen da vielleicht nicht richtig drauf geachtet hat und dann man dann am Ende irgendwie 5 Sätze fast bis zum Versagen gemacht hat.
Ja, ich hatte das in meiner Prep 2015, dass...
Oh ja, in der Prep...
Dass ich da, also damals hatte ich dann auch keinen Coach, der sich um mein Training gekümmert hat. Und da bin ich dann auch erstmal so habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, okay, wie quantifiziere ich überhaupt meine Arbeit? Und da bin ich dann auch erstmal auf die Tonnage eben gestoßen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, jetzt machst du in den letzten Wochen der Contest Prep nochmal Progressive Overload in dem Sinne, dass ich mehr Tonnage bewege. Und ich habe dann halt schnell gemerkt, okay, mehr Gewicht bewegen funktioniert nicht, weil dann fällt die Tonnage geringer aus. Das heißt, ich habe dann auch teilweise die Loads einfach immer weiter reduziert oder mehr Sätze gemacht, um halt irgendwie einfach mehr zu machen. Und das hat, glaube ich, doch eher zu einer Regression geführt, als dass es, also hat dann, glaube ich, nochmal gut für ein bisschen Katabolismus gesorgt, auch in den letzten Wochen der Prep, da war nicht ganz optimal auch.
Kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube, das Problem ist, dass man dann da manchmal so trapped ist, ja, weil nehmen wir mal an, du hast keinen guten Tag, ja, willst aber unbedingt deine Gewichte halten oder sogar was erhöhen. Die Folge daraus ist, dass dein Training sogar an einem nicht so guten Tag intensiver wird, weil deine RPEs ansteigen, ja. Mhm. Anstatt dessen, dass du jetzt vielleicht 5 Sätze, das sind nur Beispiele, 5 Sätze at RP 7 gemacht hast, hast du jetzt 5 Sätze at RP 9 gemacht, weil du unbedingt das Gewicht halten wolltest oder halt Progressive Overload, ne. Und die Folge ist, was viele Leute dann nicht mit einkalkulieren, die 5 Sätze at RP 9, da war das Training so deutlich stressvoller für deinen Körper wie die 5 Sätze at RP 7. Das heißt, du hast an einem Tag, wo du weniger gut regeneriert warst, sogar noch ein intensiveres Training gemacht. Und dann fängst du meistens an, dich in ein Loch zu buddeln, weil dann wird deine Ermüdung noch größer. Das nächste Mal kommst du ins Training, ist es noch schwerer. Du machst dasselbe nochmal, dann bist du bei 5 Sätzen in RP 10 und dann bist du meistens über dem Jordan, weil dann knallst dich so weg, weil das Training so intensiv war, dass du halt das entweder das nächste Mal dann ja entweder eine sehr starke Regression halt hast oder sagst, okay, ich kann so nicht weitermachen, ja. Mhm. Und ich finde so ein bisschen der Fehler, sich das Ganze halt so anzugucken oder da so im gesamten Stresskontext drüber nachzudenken, führt sehr oft dazu, dass man dass man falsche Entscheidungen trifft, gerade wenn es um Trainingsprogramming angeht und oder wenn es um Trainingsprogramming geht. Und ich habe schon seit 4 oder 5 Jahren mir immer überlegt, so auch für mich selber, wie kann ich das fixen, ja, wie kann ich das quantifizieren? Ich habe das manchmal sogar bei mir in der Uni, habe mir irgendwie selber Formeln geschrieben, um mir zu überlegen, wie ich daran gehen kann, bis ich dann letztes Jahr zu RTS gekommen bin und die haben zum Beispiel mit dem Stressindex gearbeitet, da haben wir drüber geredet und ich war so, boah, habe ich noch nie von gehört, gell? Also ich war dann so wirklich so, was ist denn das? Die haben, falls das einen interessiert, auch ein Classroom. Also es ist wie so eine so ein Lehrraum, wo man da auch ein bisschen dazu was lernen kann. Ein
Videokurs aber oder so ähnlich, oder?
Es ist so eine Art Videokurs, genau, wo der Mike Tuscherer dann so Module hat, ja, ja. Wo man sich das anschauen kann. Ich finde es mega. Nachdem ich es geguckt habe, bin ich echt der Meinung, der Mike ist einer der smartesten Köpfe in Exercise Science, auch für Bodybuilding. Ja, also es ist unglaublich, was für Konzepte der entwickelt, und es sind immer originelle Ideen. Ich finde, unsere Fitnessszene, die leidet ein bisschen drunter von so Kopieren. Ja, jeder kopiert vom anderen. Und er ist immer jemand, der denkt selbstständig weiter. Ja, der versucht nicht, dieselben Ideen so lange im Kreis zu drehen, bis du dann, sag ich mal, am Ende irgendwie noch mehr Geld rausmachen kannst, sondern es ist so, du merkst, dass er einfach eine gewisse Neugier hat, ja, neue Konzepte, Methoden zu entwickeln, die wirklich einen weiterbringen, die vielleicht manchmal auch bei dem einen oder anderen so ein bisschen auf so ein Hä stoßen, ja. Aber ich werte sowas immer höher wie, keine Ahnung, ich krieg die fünffache Übersetzung von, wie viel Protein ich jetzt zu mir nehmen soll, ja. Nicht, dass das falsch ist oder so, aber ich finde, ich schätze originelle Ideen sehr, ja. Genau, und da bin ich erstmal halt auf dieses Konzept gestoßen, wo viele von diesen Problemen behandelt werden, ja. Also erstmal dieses Exertion Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass man zum Beispiel mit der Tonnage hat.
Ja, nicht jede Rep ist gleich oder kann nicht gleich bewertet werden, ne?
Genau, ein anderes Beispiel, was da zum Beispiel auffällt, also das Exertion Problem, wir hatten das beides mal mit 70% von One Rep Max, ne? 10x1 oder 1x10. Mhm. Es gibt auch das Stress Non-Linearity Problem, was heißt, dass der Stressverlauf nicht linear ist, beispielsweise wenn du ein 1x1 mit 100% machst oder ein 2x1 mit 50%. Das ist von der Tonnage genau dasselbe. Aber wenn du 2 Reps mit 50% machst, ey, da garantiere ich dir, das ist nichts, ja. Das ist leichter wie ein Aufwärmsatz. Da würdest du, wenn du 50% als Aufwärmsatz nimmst, würdest du schon mehr Reps machen. Mhm. Ja. Und ein 1x1 mit, sag ich mal, 100%, also dein One Rep Max liften, wenn es wirklich dein One Rep Max ist, das geht dir schon ganz schön nahe. Also das knallt dich gut weg. Und da merkt man, dass das auf keinen Fall, also die Tonnage dazu geeignet ist, um Trainingsstress zu quantifizieren. Kein bisschen, ja. Nee. Ich hätte dann auch kein Vertrauen darin, dass wenn ich das dann irgendwie, sag ich mal, auf einem detailorientierten Maßstab mache, dass das auch irgendwie einen nennenswerten Effekt hat. Du kannst wahrscheinlich sagen, wenn du die Sachen einigermaßen konstant hältst, also dich im selben Wiederholungsbereich bewegst, ja, dass wenn deine Tonnage um 50% oder 100% ansteigt, dass dann auch dein Trainingsstress höher ist, mal auch schon das Maximum, was du irgendwo sagen kannst. Mhm. Ja. Und genau, das, wo ich dann erstmal drauf, ich halte hier gerade einen ganz schön langen Monolog, ne? Wo ich dann erstmal darauf gestoßen bin, war, weil dieser Stressindex mich so interessiert hat, war, dass ich dann halt auch mit den Leuten bei RTS mich dann so ein bisschen unterhalten habe, wie die da drauf gekommen sind. Und die haben mich dann auch an einen anderen Kerl weiterverwiesen, der für Boris Schaiko tätig ist, dem sein Name ist Robert Frederick. Ich glaube, der hat auch akademischen Hintergrund, war an einer ziemlich guten Uni, an der UCLA, ich glaube irgendwie Informatik oder Mathematik oder so, und ist halt übelst interessiert in Exercise Science, und der hat sich diesem Problem angenommen und sich überlegt, wie kann ich den Trainingsstress richtig quantifizieren? Ne? Und der hat dann sowas gebaut, das nennt sich Exertion Load. Der gute Mann ist übrigens auch tätig für Boris Schaiko. Ich weiß nicht, ist der Boris Schaiko Name?
Ja, ja, so ein genau. Berühmter Powerlifter, ne? Oder Powerlifting-Coach vielmehr.
Genau. Es ist eigentlich so der größte Name im russischen Powerlifting-Coaching-Nationalteam. Ja, mhm. Also der arbeitet auch mit Athleten über die ganze Welt. Ich meine, der coacht das Nationalteam, aber der hat auch gute Athleten über die ganze Welt. Und ich meine, dass der mit einer App arbeitet, die unter anderem von dem Robert Frederick entwickelt wurde. Also die ganzen Quantifizierungsmethoden für Training, Stress und so weiter, das kommt von Robert Frederick. Und das geht dann halt mit dem Intellekt und der Erfahrung und das Wissen, was der Boris Schaiko hat, wie er mit Training umgehen will, ist, sage ich mal, kombiniert worden. Finde ich super interessant. Gucke ich mir vielleicht irgendwann mal auch mal an. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber nur für Leute, die das vielleicht interessiert, die sich da mal auch genauer einlesen wollen. Und ja, jetzt erstmal durchatmen. Ich weiß, dass es jetzt schon relativ viel war.
Was hat es mit dem Stressindex auf sich? Das glaube ich, wolltest du noch ein bisschen genauer ausführen.
Genau, also der Stressindex oder der Exertion Load, die versuchen sich jetzt diesem Problem, sage ich mal, anzunehmen, wie wir es schaffen, sage ich mal, ein akkurates Bild von unserem Trainingsstress zu bekommen. Man kann sich ja immer so vorstellen, dass die Variablen, die wir uns external anschauen, also wie beispielsweise Volumen, Tonnage, Rest Period, Intensity oder sonst irgendwas, die sollen ja einen intrinsischen Effekt erzeugen im Muskel, ja, der dann, sage ich, Falle relativ nah korreliert mit dem Trainingsstress, den wir am Ende auch auf dem Muskel haben. Aber das ist immer so unser Gedanke, okay, wir haben diese Tonnage und das ist jetzt 1:1 das, was wir als Stress auf dem Muskel haben, wo wir gerade schon gesagt haben, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist im Endeffekt unsere Gedanke. Und vielleicht kannst du das auch in die Show verlinken. Ich beziehe mich jetzt ziemlich stark auf zwei Artikel von dem Robert Frederick. Die sind echt nicht leicht zu lesen. Also da muss man sich, ich glaube, ich habe die bestimmt 5-mal gelesen oder so. Aber einfach, weil ich die Originalität seiner Arbeit jetzt irgendwie nicht einfach kleinreden will. Also falls sich da jemand weiter einlesen will, kannst du das vielleicht verlinken.
Ja, gerne. Finde ich auch fair, dass du da die Credits gibst.
Auf jeden Fall.
Artikel, das ist mega.
Ich habe es nicht entwickelt. Ja, ich bin nur der Meinung, dass da zu wenig drüber geredet wird, weil es für mich, denke ich, eigentlich game-changing sein sollte für die Fitnessindustrie. Ja, man redet so viel über Satzmanagement irgendwas und dabei fragt man sich nicht mal, ob die eigentliche Größe, wie man versucht, das Ganze zu messen, überhaupt funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Und es gibt so viel, vielleicht so ein kleiner Rant, es gibt so viel Diskussion über so High-Intensity, Low-Volume und High-Volume, Low-Intensity, dass man zum Beispiel sich mal fragen sollte, eigentlich müsste da ein Kontinuum bestehen, ne? Wenn ich extrem alle Sätze bis zum Versagen ballern, natürlich kann ich nicht so viel Volumen knallen, weil der Trainingsstress schon enorm hoch ist. Und im Gegenzug, wenn ich halt High Volume fahre, muss ich Reps in Reserve lassen, damit es mich nicht wegknallt. Und du wirst auch irgendwann mal merken, dass man zum Beispiel herausfindet, okay, irgendwie sieht man schon so, wenn man alle Sätze bis zum Versagen macht, sind das so typische Satzanzahlen, die Leute fahren. Und wenn Leute vielleicht ein bisschen mehr Reps in Reserve lassen, dann kannst du so und so viel Sätze fahren. Also man sieht schon irgendwie, okay, da scheint irgendwo so ein Stressniveau zu fahren, das viele Leute so verkraften, weißt du? Also das ist nicht so, dass jemand, der alle Sätze bis RP 10 knallt, dann 30 Sätze Rücken machen kann. Das genauso wenig wie wenn jemand dann halt, keine Ahnung, 5 Sätze Reps in Reserve lässt, der kann dann halt auch mal 50 Sätze Rücken knallen, weißt du, ohne direkt dann irgendwie umzufallen. Also jetzt übertrieben ausgedrückt, wenn man es wirklich, sage ich mal,
naja, auf jeden Fall.
Bis ins Extreme bringt. Und der Exertion Load, was der im Endeffekt gemacht hat, ist erstmal, sage ich mal, in die Formel einkalkuliert, dass wir eigentlich ein unterschiedliches Stressniveau haben, je näher wir ans Muskelversagen kommen. Das beste Beispiel dazu ist es, wenn wir uns den Bar Speed angucken. Weil wenn wir uns den Bar Speed anschauen, der Bar Speed korreliert sehr, 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 sehr eng am Ende, sage ich mal, mit dem Fatigue, den du hast eigentlich oder den jede einzelne Wiederholung akkumuliert. Wenn du nämlich zum Beispiel ein RP 9 hast, die letzte Wiederholung zum Versagen, vor dem Versagen, dann ist der Bar Speed ziemlich niedrig. Das ist einfach die Natur, dass du halt immer ermüdeter bist und dann kurz davor bist, bis du das Gewicht nicht mehr bewegen kannst. Ne? Was man nämlich zum Beispiel dann machen kann, ist im Endeffekt zu sagen, dass der Trainingsstress pro Wiederholung 1 minus dem Barspeed entspricht. Ja? Also wenn du dir das jetzt vorstellst, sage ich mal als Kurve, je mehr der Barspeed abnimmt, desto mehr nimmt die Ermüdung zu, die du pro Wiederholung akkumulierst und desto größer ist der Fatigue-Load, den du pro Wiederholung hast. Also du hast sozusagen einen wiederholungsspezifischen Fatigue-Load. Und jetzt ist halt das Problem, dass man sich im Endeffekt vorstellen muss, dass wenn man jetzt jeden einzelnen Satz berechnet, muss man sich das ein bisschen wie so ein Integral vorstellen, ne? Also wenn du sagst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, gehe bis zum Versagen, dann ist vielleicht irgendwie, ich habe 10 Wiederholungen bis RP 10. Die erste Wiederholung ist der geringste Trainingsstress, die zweite ist ein bisschen mehr und die letzte ist halt, sage ich mal, am meisten Trainingsstress. Da ist es ja so, dass man dann, sage ich mal, sagt, okay, wenn ich alle mache, dann kann ich, sage ich mal, wie das Integral nehmen von der Ermüdung. Wenn ich jetzt aber nur 6 oder bis zu einer RP 6 oder 7 gehe, dann muss ich die letzten Wiederholungen, die mich am meisten vertiegt haben, halt rauslassen. Und das ist super kompliziert, weil wenn du jetzt ein Training machst mit unterschiedlichen RPEs und unterschiedlichen Satzanzahlen, dann kommst du mit einer relativ dicken mathematischen Formel halt am Ende raus. Also das kannst du dann leider nicht mehr so einfach überschlagen. Aber im Gegenzug ist es halt so, es ist leider schon praktisch relevant. Weil wenn du halt wirklich bis zum Versagen trainierst oder einer trainiert bis RPE 7, ich garantiere dir, dass das in der Praxis gesehen ein Riesenunterschied ist.
Und absolut, ja.
Wenn du dir zum Beispiel gerade auch mal sowas, also nur um den Zuhörern vielleicht mal ein Gefühl zu geben, wenn du dir die Praxiswerte anschaust vom Exertion Load oder vom Stressindex und zum Beispiel im Wiederholungsbereich von 8 bis 10 Wiederholungen bist, dann vergleichen die ungefähr Einsatz bis zum Versagen mit 8 bis 10 Wiederholungen mit 2 Sätzen bis RPE 7. Also es ist ungefähr derselbe Stressload. Und intuitiv gibt es Sinn für mich. Ja, also wenn ich Bankdrücken mache und ich knall einen Satz bis zum Versagen oder ich mache 2 Sätze, die sind so eine 7 oder eine 7,5 oder so, dann bin ich in einem ähnlichen Stressniveau und ich finde, das trifft es auch relativ gut, weil wenn du Leute dir zum Beispiel anguckst, die wirklich im High-Intensity-Low-Volume-Schema sind, die alles bis RP 10 knallen und wir als Bodybuilder oder die sind auch Bodybuilder, aber wir, sag ich mal, die dann vielleicht eher mal so 3-4 Reps in Reserve lassen, da wirst du nicht selten sehen, dass wir ungefähr das Doppelte an Sätze wegknallen, was wir im Training machen. Also jetzt mal, ich spreche jetzt wirklich von so rough, also so grob, ne? Ja. Aber um den Leuten mal so ein Gefühl zu geben. Genau. Und was der Robert Frederick gemacht hat, ist im Endeffekt, der hat diese rep-spezifische Fatigue, diesen Fatigue-Load genommen, hat das mathematisch modelliert mit einer exponentiellen Formel und dann in eine gesamte Formel gepackt, sodass du im Endeffekt dein Training berechnen könntest, je nachdem, wie viele Sätze du machst, welche RPE du gehittet hast, welchen Stress du am Ende im Endeffekt hast.
Kommt dann eine Zahl raus.
Da kommt dann eine Zahl raus, die ist ziemlich willkürlich, glaube ich, aber es kommt eine Zahl raus. Limitation in dem ganzen Sinn natürlich, muss man auch sagen, das ist sehr übungsspezifisch. Ja. Ja, das heißt, wenn du halt einen Stressindex, nur als Beispiel, einen Stressindex von 7 oder 8 hast oder so, für eine Beuge ist das was anderes, wie wenn du einen Stressindex von 8 hast für eine Isolationsübung wie einen Beinstrecker. Das heißt, kalkuliert nicht alles mit ein. Ja, aber die kalkuliert insoweit mal mit ein, dass du halt zumindest mal Intensität und Satzanzahlen einigermaßen miteinander verrechnen kannst und gewisse Protokolle halt vergleichen kannst. Weil die Frage, die wir uns alle mal gestellt haben, ist ja, keine Ahnung, wenn ich ein 3x7 at RP 8 mache, ja, wie kann ich das vergleichen mit, weiß ich nicht, einem 5x7 mit RP 5? Ja, ist das ähnlich? Ist es nicht ähnlich? So, das ist einfach immer nur so, naja, wenn wir jetzt die Gleichung heranziehen, dass die Sätze einigermaßen schwer sein sollen, ist die einzige Variable, die uns interessiert, die Satzanzahl. Ja, sobald die Sätze über RP 6 sind, sehen wir sie als gleich an und dann verändern wir nur noch die Sätze und das ist das, was den Trainingsstress beeinflusst. Aber das ist nicht, wie die Praxis ist. Genau.
Ja, ich finde es eine gute Sache, einfach wie du sagst, weil es eben noch die Trainingsintensität mit einbezieht und ja, ich sag mal so diese Anforderungen dafür, dass ein Satz eben als hypertrophierend gilt, die liegt ja einfach, okay, der muss jetzt härter als RPI 6 sein. Mhm. So. Und ab dann, okay, hat er das Gütesiegel und dann zählt er als einen Satz. Aber es ist natürlich eben nicht vergleichbar mit einem Satz, wo die RPI halt eben nochmal deutlich höher ist. Und ja, das berechnet die Exertion Load halt eben halt nochmal differenziert. Deswegen, finde ich das eigentlich eine coole Sache. Ich glaube, das ist in der Praxis oder für viele relativ schwer, weil die jetzt eben auch die Formel nicht vorliegen haben. Mhm. Aber das könnte man ja eigentlich über Excel Sheets oder so eigentlich eben auch mit in gewisse Trainingssheets eben auch mit einpflegen, ne? Dass du dann halt am Ende von der Übung immer eine Zahl rauskriegst und dass du die dann eben auch immer über die Wochen gegebenenfalls manipulieren kannst darüber, dass du halt Sätze oder Intensität halt eben hoch oder runter fährst, je nachdem. Hast du das in der Praxis so gemacht? Also zum Beispiel in den Trainingssheets, die du mir jetzt auch gegeben hast, da wird es ja jetzt nicht, also zumindest nicht für mich sichtbar gemacht.
Ja. Also ich muss sagen, ich arbeite da gerade an, das in mein Excel-Sheet einzubauen. Ich habe leider ja, zeittechnisch gerade einfach Limitationen mit dem Umzug gehabt und so, aber ich bin gerade dabei, ein neues Excel-Sheet zu bauen, wo das alles drin ist. Ich muss sagen, ich finde halt so, es ist nicht leicht, ich gebe auch recht und es ist auch recht kompliziert, aber ich finde, dass das wenigstens mal was ist, was eine neue Konversation irgendwie in die Fitnessszene bringt, weißt du? Mhm. Weil anstatt, dass man halt so oft über dieselben Themen redet oder vielleicht auch über so Kleinigkeiten, die in der Praxis so unbedeutend sein können, ja, wäre das halt wenigstens mal was, dass man sich so fragt, gut, wie schaffen wir das denn, dass wir sowas vielleicht einfach für die Leute machen? Oder dass wir damit vielleicht leichter an, ja, irgendwie Pläne gestalten können. Oder setzt sich jemand mal hin, der übelst der Excel-Crack ist? Ich meine, ich kann Excel relativ gut, aber es gibt bestimmt Leute, die das dann noch schöner und noch besser machen können, ja, die dann vielleicht sowas bauen gerade dann, vielleicht auch für die Coaches oder sowas. Ich denke aber, dass das auf jeden Fall von einem enormen Wert ist, weil sobald man diese Formel mal hat, kann man mit so vielen Sachen spielen. Weil ab dem Zeitpunkt denkt man auf einem Kontinuum. Und das ist genial, weil man merkt, wie sehr zum Beispiel die traditionelle Trainingslehre eigentlich eingeschränkt vom Kopf ist. Zum Beispiel, man sagt in einem Deload, Satz und Zahl um 50% reduzieren. Ja? Ich meine, das macht Sinn. Wenn du die Sätze um 50% kürzt und die Intensität gleich lässt, kürzt du auch den Trainingsstress um 50%. Ja? Ich meine, der erste Satz ist nicht gleich der letzte, aber im Endeffekt stimmt das, ja. Das Nice ist jetzt zum Beispiel, womit ich schon gespielt habe, ist, dass ich zum Beispiel mal sage, was, wenn ich zum Beispiel mal in meinem Deload kompletten, also das Paradigma ändere, also dass ich zum Beispiel sage, wenn ich ein High-Volume-Programm hatte, wo dadurch primär der Trainingsstress kam, ich kürze den Trainingsstress um 50%, aber ich mache mein Deload auch eher High-Intensity und Low-Volume. Also zum Beispiel, ich habe dann vielleicht sogar eine höhere Intensität, aber noch ein viel, viel niedrigeres Volumen, also viel niedriger als 50% Kürzung. Das sind so Sachen, mit denen man dann spielen kann, weil man halt anfangen kann, die Variablen, sag ich mal, so zu manipulieren, dass man vielleicht auch so individuelle Unterschiede ein bisschen besser feststellen kann. Bist du jemand, der vielleicht insgesamt mit einem Higher Volume Deload besser zurechtkommt, ja, solange der Stress um 50% gekürzt ist? Oder bist du jemand, der vielleicht auch sowas von sowas gut profitiert wie High-Intensity-Programme und dann High-Volume, High-Intensity im Wechsel, weil das vielleicht irgendwie für deinen Körper jetzt besonders gut funktioniert. Keine Ahnung, gibt keine Literatur dazu. Mhm. Ich kann nur sagen, dass es genug Research gibt, der auch, sage ich mal, eigentlich ein Benefit für High-Intensity-Training darstellt. Wir reden in letzter Zeit so viel über Volumen, aber es gibt auch Research, der, sage ich mal, eher auf der High-Intensity-Low-Volume-Seite ist. Was man am Ende nur sehen wird, ist, wenn du ein Trainingsprogramm hast und du machst es intensiver, entweder, dass du die Leute halt näher an Versagen trainieren lässt irgendwie und die haben höheren Trainingsstress wieder vor, dann fangen die Leute an zu wachsen. Genau dasselbe ist auch wahr mit dem Trainingsvolumen. Ja. Bloß wir haben in letzter Zeit, so die letzten 1-2 Jahren immer sehr stark halt diesen Volumenfokus halt gehabt und so ein bisschen vielleicht die andere Literatur vergessen und haben da uns auch manchmal so ein bisschen vielleicht selber uns in die Karten reingespielt, dass wir uns auch nur das angeguckt haben. Mhm. Aber es gibt Forscher, Fischer ist einer, James Steele ist einer, die forschen ganz viel in die High-Intensity-Richtung und da gibt's auch interessantes Material halt da dazu, ne? Ich finde halt, dass diese Formel einfach ermöglicht, das sozusagen zu verbinden und eigentlich auch diesen beide Lager, die du hast zwischen High Volume und Low Intensity und Low Volume High Intensity zu verbinden. Ja. Klar. Danach sieht man das nur noch auf einem Kontinuum und überlegt sich eher, wie kann ich mein Athletenprogramm, dass der das meiste davon hat. Ja. Und ja, das finde ich ist.
Gibt ja dir auch einfach die Möglichkeit, das Ganze nochmal so ein bisschen genauer auszudrücken. So, du hast halt sonst einfach auf der einen Seite die Anzahl der harten Arbeitssätze und dann hier auch irgendwo die relative Intensität. Und dann merkst du halt auch, wenn du jetzt mit dem einen oder anderen Faktor dann halt eben spielst, wie sich das dann eben auch in dem Stressindex, der am Ende dann rauskommt, dann nochmal genau äußert. So, und ich glaube, oft sehen dann halt Leute auch einfach nur, ne, das Volumen im Vordergrund und lassen dann vielleicht die relative Intensität ein bisschen aus den Augen. Und wenn die dann halt ihren Trainingsstress erhöhen wollen und dann von 10 auf 11 Sätze hochgehen, dann haben die halt eine Erhöhung von 10%. Vielleicht wollten die aber auch gar nicht jetzt diesen Trainingsstress so hoch ansteigen lassen. Und dann sieht man halt eben auch, ja, okay, wenn man mal die RPEs im Schnitt mal um 0,5 oder um 1, wie ja, auch immer, dann runterfährt, ne, dass man halt auch dann diesen Trainingsstress nochmal so ein bisschen besser feintunen kann und da halt nicht immer mit einem Extrasatz einfach on top dann nochmal viel mehr Stress hervorruft, als eigentlich auch nötig gewesen wäre. Du hast ja am Anfang auch gesagt, so ein bisschen diese Volume Landmarks, ne, die haben ja auch, sage ich mal, diesen Trainingsstress-Ansatz nochmal so ein bisschen, ja, revolutioniert und auch so ein bisschen geprägt. Und da, glaube ich, haben auch viele Leute dann, nachdem sie sich dann das Modell eben angeschaut haben, dann auch irgendwie den Schluss gezogen, okay, der Trainingsstress, der muss sich jetzt groß innerhalb von einem Mesozyklus von 4 bis 8 Wochen dann eben auch groß verändern, wobei die Reizschwelle für Adaption, also den Trainingsstress, den wir für Anpassung benötigen, wahrscheinlich gar nicht so stark ansteigt, als dass eine Satzmanipulation überhaupt nötig gewesen wäre. Ne? Manchmal reicht es dann vielleicht auch aus, einfach da ein bisschen über die relative Intensität zu gehen und den Trainingsstress hat viel, viel geringfügiger im Laufe der Wochen dann ansteigen zu lassen. Deswegen finde ich das eigentlich eine coole Sache. Und wenn man das dann halt dann auch noch so visualisiert bekommt in einem Trainingssheet über die Formel, dass du halt dann wirklich am Ende dann einfach einen Wert hast und dann weißt, okay, das ist jetzt mein Stressindex bei der jeweiligen Übung, ist, glaube ich, schon ziemlich cool, ne?
Die tolle Sache ist auch, ich will jetzt gar nicht zum Beispiel sagen, dass die Konzepte, die der Mike Isfertel entwickelt hat, irgendwie falsch sind. Überhaupt nicht. Man muss aber auch bedenken, es sind nur Modelle. Viele Sachen, die er zum Beispiel sagt, sind Modelle, die wissenschaftlich jetzt, sage ich mal, nicht so bewiesen sind, wie er es manchmal auch gern darstellt. Das Tolle aber ist, dass diese Gleichung mit dem Trainingsstress beispielsweise Hörst du mich?
Jojo, bist wieder da.
Okay, kann ich einfach weitermachen? Wo habe ich aufgehört?
Ja, die Konzepte mit dem Trainingsstress oder erstmal hast du gesagt, Mike Isbertel, Credits auf jeden Fall, kein schlechter Ansatz, nur nicht jetzt direkt durch direkte Evidenz unterstützt.
Genau, also mit den Modellen bei dem Mike ist zum Beispiel so, dass die Sachen, die er entwickelt hat, das Nice, was man machen kann mit dem Exertion Load, ist einfach zum Beispiel jetzt dieselben Modelle zu verwenden, bloß mit dem Hintergrund, dass du in Form von Stress denkst und nicht von Sätzen.
Klar.
Ja. Und das ist, finde ich, bist noch
ja, da? Jetzt bist du wieder
da. Ja, okay. Das ist meiner Meinung nach eigentlich nochmal einen Schritt weiter, weil du dann halt anfängst, eigentlich sogar noch ein akkurateres Bild zu bekommen. Und ich finde zum Beispiel das mit MEV, MRV, MAV, weiß ich was, ist ein super cooler Gedanke. Ich finde nur, dass es in der Praxis leider ein bisschen falsch umgesetzt wurde durch die großen Manipulationen von der RP und den Sätzen, weil ich finde, dadurch ist man, glaube ich, oft halt unter die eigentliche Reizschwelle gedroppt und oftmals vielleicht auch drüber hinaus geschossen. Ja. Weil wir müssen uns im Kopf behalten, dass relative Intensität, also RPE, RIR, ist also der Fatigue Load ist exponentiell, wo wir bei den Sätzen mit der Beeinflussung auf den Trainingsstress eher von der linearen Gleichung sprechen, ist es mit RPE exponentiell. Ja, also ob du eine RP 6 knallst oder eine RP 10, ist ein ziemlich, 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 ziemlich heftiger Unterschied. Ja. Und intuitiv ist das für mich zum Beispiel auch so, weil wenn man mich fragen würde, willst du ein MRAP beugen oder ein 4 Sätze beugen at RP 6, dann würde ich dir sagen, ich will lieber die 4 Sätze at RP 6. Ja. Weil wenn ich ein MRAP beuge, und das ist auch wirklich ein MRAP, dann bin ich danach erstmal zappenduster. Ja,
ja, safe.
Deswegen, das finde ich recht cool, dass man eigentlich jetzt nicht sagen muss, okay, diese ganzen Konzepte oder halt auch die akademischen Ansätze von solchen Leuten werfen wir jetzt über den Haufen, sondern das ist eher so, hey, haben wir jetzt vielleicht eine bessere Messgröße, um die ganzen Sachen nochmal irgendwie durchzudenken? Und da finde ich, ist da punktet der Exertion Load oder der Stressindex, wie auch immer du es sehen willst, halt enorm.
Ja, absolut. Nee, klar, die relative Intensität da eben in die Gleichung mit einzubeziehen, ist natürlich essentiell. Und ich denke, das machen die meisten oder es ist auch schon, ich sag mal, sehr, sehr gut angekommen, ne, dass man da eben auch die Sätze nicht in Isolation betrachten soll und darf. Und ich denke, der Punkt, den du da noch einmal angesprochen hast, dass ja der Stimulus oder generell der Stress als auch die Fatigue, gut, ich denke mal, das kann man auch nochmal so ein bisschen separieren. Okay, was kommt letztendlich an Reiz beim Muskel an und was dann eben auch nochmal die Ermüdung dass das natürlich ja exponentiell ansteigt, je näher wir zum Muskelversagen kommen. Das ist, denke ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Cool.
Was ich noch vielleicht sehr interessant fand in dem Artikel ist, also das Beste ist, wie gesagt, man liest sich da vielleicht mal ein, aber ist, dass er auch guckt, was der Exertion Load auch noch, sage ich mal, predikten kann. Ja. Mhm. Und er hat herausgefunden, dass zum Beispiel Velocity Loss korreliert extrem eng mit Blutlaktat. Das heißt, die, so wie er die Formel am Ende schlussendlich gebaut hat, macht er einen Case oder dafür, dass die Formel auch extrem eng den metabolischen Load predikten kann, den du in dem Workout hast. Das ist zum Beispiel super interessant. Er führt dann auch noch eine Mausstudie an. Ich meine, wir bewegen uns jetzt nicht auf Humanstudienniveau, ne? Das sollte man im Kopf behalten. Aber es gibt zum Beispiel Mausstudien, die zeigen, dass, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es der Muskellaktatwert war oder der Blutlaktatwert, dass der ziemlich eng korreliert am Ende mit der Muskelproteinsynthese, die die Mäuse hatten. Also man hat, sage ich mal, Sätze bis zum Versagen gemacht, hat die Satzanzahl erhöht, hat das Blutlaktat gemessen und dann am Ende das Blutlaktat korreliert mit der Muskelproteinsynthese. Und das war faktisch fast. Und wenn du jetzt mit dem Exertion Load sowas predikten kannst, dann stellt sich immer mehr so vielleicht die Frage, okay, wie genau können wir vielleicht sogar mit dem Exertion Load Muskelproteinsynthese predikten? Ja? Haben wir da wirklich vielleicht fast eine extrem enge Korrelation, weil wir einfach, sage ich mal, durch diese Variablen, die wir da einfügen, sage ich mal, genau sagen können, okay, welchen Stress wir jetzt intrinsisch aufs Muskelgewebe halt haben. Er baut dann irgendwann mal auch noch die Range of Motion ein, also in den Exertion Load, und damit schafft er es sogar über Übungen hinweg, den Laktatload zu predikten. Also ob du dann beispielsweise eine Beinpresse machst oder eine Kniebeuge, wo die ROM unterschiedlich ist, konnte er mit dem Exertion Load den metabolischen Stress bei beiden Übungen unabhängig predikten, was saustark ist, mathematisch gesehen. Ja. Ja. Also das vielleicht noch so einfach als ein paar kleine Gimmicks, um einfach ein bisschen Geschmack auf den Artikel zu erzeugen. Aber ich finde, wenn man das Ganze liest, ist man am Ende an dem Punkt, wo man sagt so, wow, also irgendwie sind wir hier was auf der Spur, wo man vielleicht was hat, wo man wirklich auf einmal sau viele Sachen mit adressieren kann, die super interessant werden. Weil bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er dann am Ende noch untergliedert den Total Stress Index zwischen mechanischem Stress und metabolischem Stress. Also er kann das, er fächert das dann, sage ich mal, auf. Er erklärt im Artikel auch, wie er das macht. Und das ist zum Beispiel was, was ich halt super interessant finde, weil wenn du zum Beispiel den Stress akkumulierst durch Singles, ja, also sag ich mal, du machst Singles und schwere Doubles oder du machst 10er Reps und du machst mit beiden denselben, sag ich mal, Stress, ja, also du holst denselben Stress über Singles oder über 10er, dann wird das nicht denselben Hypertrophie-Outcome haben. Das wissen wir. Hm. Das liegt daran, dass der Stress sich anders verteilt und auf andere Systeme halt geht. Wohingegen der Stress, wenn du jetzt halt 10er ballerst, vielleicht mehr, sage ich mal, sich auf kontraktiles Gewebe so weit auswirkt, dass du halt eher Muskelproteinsynthese als Adaption hast. Und im anderen Fall, sage ich mal, eher, weiß ich nicht, Connective Tissue, neuronale Geschichten oder sonst irgendwas. Ja? Also Stress ist in dem Sinne auch nicht gleich Stress, weil, naja, wir wissen, ob du Singles oder 10er oder 50er Reps machst, hast du eine unterschiedliche Adaption. Ja. Aber zumindest kannst du den Stress überwiegend vergleichen und er fächert es so weit auf, dass er vielleicht auch sagt so, hey, 10er sind mehr metabolischer Stress und Singles ist mehr mechanischer Stress. Ja? Und dann kannst du sogar anfangen, dir somit deine Programme. Und das, finde ich, ist halt gerade aus Powerlifting-Bodybuilding-Sicht Hammer. Ja, also, weil jetzt können wir das über Reps hinweg vergleichen, anfangen, wenn wir sogar ROM einbauen würden, über Übungen hinweg zu vergleichen. Und wir haben die Möglichkeit, Intensität und Satzanzahl miteinander zu vergleichen. Und das ist so viel mehr, wie wir bisher konnten. Und ja, niemand spricht drüber.
Ja, in einem Lab-Setting ist das natürlich sehr, sehr gut möglich. Ich sag mal, für jetzt jeden Trainierenden, der das jetzt auch hört, ich glaube, der hat da jetzt erstmal so ein bisschen dran zu knabbern und fragt sich halt, okay, wie impliziere ich das jetzt in mein Training und wie weiß ich jetzt, okay, wie wie viel metabolischer Stress wird jetzt durch den Satz induziert und genau. Was macht jetzt die mechanische Spannung und wie unterteilt sich das? Das ist natürlich recht schwierig greifbar, aber das gibt, denke ich, so einen Lichtblick, wo sich das eventuell noch hinentwickeln kann und was für Möglichkeiten wir da auch in der Zukunft haben, wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen weiterspinnen und dann vielleicht auch mit entsprechenden Formeln quantifizieren können. Das sind dann natürlich nochmal sehr, sehr coole Ansätze, die dann nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als einfach nur, okay, wie viele Sätze mache ich jetzt für eine bestimmte Muskelgruppe?
Ich finde, um da praktisch so ein Takeaway zu machen für die ganze Sache, der Gewinn, den wir dadurch haben, ist im Endeffekt, jetzt ist man in der Lage zu gucken, okay, wie viel Trainingsstress brauche ich, um erstmal voranzukommen? Ja, so wie wenn wir vielleicht eine Satzanzahl etabliert haben, ist es jetzt so, wie viel Trainingsstress brauche ich, damit ich mit meinem Life-Stress und allen anderen Stressfaktoren, die ich sonst noch habe, gut vorwärts zu kommen, ja. Und das zweite ist dann, okay, wie beeinflusse ich die Variablen? Ja, bin ich vielleicht eher jemand, der High-Intensity-Training gerne mag oder eher High-Volume-Training oder so eine Mischung aus beidem? Und der, jetzt kann ich, sage ich sozusagen, mir das so zusammenbauen, dass ich diesen Trainingsstress hätte und gleichzeitig halt eher die Variablen nehmen, die ich halt gern haben möchte, ja, oder die vielleicht eher sich für mich gut anfühlen. Und ich finde, das ist der Gewinn eigentlich aus dieser ganzen Diskussion, ja, weil jetzt können wir, wenn man das so in ein Excel-Sheet packen könnte und wir als Coaches damit arbeiten könnten, hätten wir eine relativ einfache Methode, viel besser zu individualisieren. Und das ist ja eigentlich, wo es um Coaching wirklich geht. Ja? Wie individualisiere ich es für den Trainee und wie baue ich jetzt vielleicht Sachen, dass er am Ende einen besseren Outcome hat und vielleicht ich besser auf sein Leben eingehen kann, ja? Oder auf andere Dinge.
Ja, coole Sache. Ja, jetzt haben wir, denke ich, den Trainingsstress sehr, sehr gut besprochen. Nächster Punkt wäre jetzt vielleicht noch so ein bisschen die Stresskomposition. Wir haben ja jetzt nicht alleine nur das Training, was in unserem Leben ein Stressor ist, sondern ja, wir leben halt eben auch noch in der Familie. Wir haben einen Job und das können je nachdem natürlich auch Stressoren sein und die haben sicherlich dann eben auch einen gewissen Einfluss darauf, wie viel Trainingsstress wir zum einen benötigen und zweitens überhaupt handeln vertragen. Können, auch vertragen können. Ja. Ich hatte da auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass man halt auch nicht da irgendwie in Schubladen denken kann, sondern alles fällt, sage ich mal so, in den gleichen Topf so ein bisschen rein. Ne? Und oft mag man das ja auch dann gar nicht so an sich ranlassen, dass wenn man jetzt mal ein bisschen mehr auf der Arbeit zu tun hat, dass man dann jetzt irgendwie den Trainingsstress dann auch dementsprechend vielleicht mal runterfährt, ist vielleicht für viele auch gar nicht so der Gedanke. Die denken sich, okay, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ne? Ich will ja nur meine Physiologie herausfordern und wenn ich auf der Arbeit vielleicht auch mental einfach mehr gefordert bin, dann mag man das dann vielleicht auch gar nicht so an sich heranlassen. Aber ich denke, das ist ja enorm wichtig, dass man da halt eben nicht zu stark zwischen Stressoren eben auch separiert, sondern dass man die halt auch viel mehr in Gesamtheit betrachtet, oder?
Voll. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Interessanterweise behandeln wir das gerade sogar in der Uni, weil ich hier einen Professor habe, der sehr, sehr stark die aktuelle Exercise-Literatur auch so ein bisschen challenged. Und es gibt ja das General Adaptation Syndrome, sagt ja auch was, ja. Und was viele Leute nicht wissen, das wird extrem krass in der Exercise-Science-Literatur benutzt, um gerade auch so mit so Sachen wie Trainingsstress oder ein Verständnis dafür zu schaffen. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass das, sage ich mal, ermittelt wurde in Mäusen und denen so viele Drogen oder, sage ich mal, Medikamente gegeben wurden, bis die am Ende abgenippelt sind. Also die Vergleichbarkeit zwischen, ich gebe einer Maus so viel Adrenalin, bis sie am Ende tot am... Wir trainieren 10 oder 12 Sätze die Woche, ist halt nochmal ein bisschen unterschiedlich. Einfach nur als ein bisschen Disclaimer, wenn halt Leute diesen Gedanken heranführen. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Fass gibt. Ja, also du hast einen Topf, wo so der Trainingsstress reinläuft. Im gleichen Atemzug würde ich aber sagen, ist das Fass wie so ein bisschen separiert, wie so eine Pillendose, wenn man sich das halt vorstellen kann. Weil es gibt einen großen Unterschied, ob du wirklich den Trainingsstress ganz konzentriert nur mit einer Sache akkumulierst oder ob du ein bisschen verteilst. Es ist ein Unterschied, ob du, sag ich mal, Stress hast, weil du Classwork hast, Lesen, Kopf oder so und dann halt physischen Stress hast Und auch welcher physischer Stress? Ja, ich würde behaupten, dass wenn du nur Powerlifting machst, du vielleicht nicht ganz so viel Stress verträgst, wie wenn du sowas machst wie Concurrent Training, also auch Ausdauer noch mit dazu, weil du auch einfach andere Systeme halt stresst. Und da ist es halt so, dass wenn du so Stress so ein bisschen verteilst, glaube ich, dass der Gesamtstress, den du verträgst, schon größer ist, wie wenn du das ganz isoliert auf einen einzigen Punkt hast. Aber am Ende ist es unmittelbar schon so, dass da auch sich Sachen natürlich überlappen. Weil wenn du halt mental angestrengt bist vom Job, vom Lernen oder sonst was und du dann halt ins Training gehst, dann sind gewisse mentale Kapazitäten aufgebraucht, ja. Und das wirkt sich dann auch auf dein Training aus. Im Gegenzug auch, wenn du im Training dich irgendwie so weggehauen hast, dass du halt wirklich irgendwie ermüdet bist, dann auch irgendwie bei dir dann so Parasympathikus reinkickt und sonst irgendwas, dann wirkt sich das natürlich auch dann aus, wie du mit anderen Dingen umgehst. Also es überlappt sich schon ziemlich stark, finde ich. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, okay, wir sind jetzt komplett getrennt voneinander. Aber im gleichen Atemzug ist es auch so, dass wenn man die Sachen klug verteilt, finde ich, man vielleicht mehr Trainingsstress handeln kann, wie wenn man das nicht klug macht. Und das ist auch zum Beispiel der Grundgedanke hinter Periodisierung. Periodisierung ist eigentlich auf einen langen Zeitraum gesehen. Ja, viele Leute sehen das immer auf einen sehr kurzen Zeitraum, was eigentlich eher Programming bedeutet. Ja, Periodisierung ist eher so, wie kann ich vielleicht Sachen über eine lange Zeit managen, um halt den, sag ich mal, den Trainingsstress oder das, was ich vertrage, zu maximieren, ohne jetzt in eine Art Übertraining oder Overreaching, vielleicht sowas wie Life-Overreaching zu kommen, ja, Stress-Overreaching, ja, sondern wie kann ich das handeln, damit ich damit halt gut zurechtkomme? Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Punkt, den man natürlich schlecht abschätzen kann. Ich kann nur sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, stand 4 Stunden jetzt im Labor und durch das Stehen merke ich den Trainingsstress in meinem Bein und jetzt ist mein Training im Arsch, ja. Oder ich habe halt viel für die Uni gemacht, jetzt ist mein Kopf kaputt, jetzt merke ich, wie es sich auf mein Training auswirkt. Also wie sich die Sachen manchmal überschneiden, ist schwer zu sagen, aber man bekommt natürlich ein Gefühl dafür, okay, ich bin jetzt insgesamt ermüdet, ja. Ich bin chronisch irgendwie echt kaputt von dem Ganzen, weil irgendwie die ganzen Sachen doch einen Einfluss auf so einen Gesamttopf dann halt am Ende schon haben. Ich denke, die Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht, ne? Dass manche Sachen kann man super zusammen addieren und das merkt man nicht erstmal direkt, ja, wie sie sich aufeinander auswirken. Aber am Ende ist es halt unmittelbar so, auch egal wie viel du verteilst oder wie gut du es verteilst und wie gut du es managst, du hast nur eine limitierte Kapazität. Selbst wenn du es alles perfekt machst und sagst so, okay, die Sachen überschneiden sich jetzt nicht mehr und jetzt habe ich da noch ein bisschen Zeit dazwischen, da kann ich noch essen und sonst irgendwas, sodass du irgendwie das Gefühl hast, so ich verteile meinen Stress so, dass ich bestmöglichst damit zurechtkomme und dass die unabhängig voneinander sich gut regenerieren können, eine limitierte Kapazität. Und das ist halt so was, was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, das addiert sich schon alles auf. Ja? Und manchmal ist das Beste auch einfach zu sagen, ich muss weniger machen oder ich muss schlafen oder ich muss auch einfach mal nichts machen.
Auf jeden Fall. Ja, ich merke das immer ganz krass, wenn ich deloade, dann versuche ich auch manchmal so ein bisschen den, ich würde sagen, Arbeitsstress mal auch mal gleichzeitig so ein bisschen mit runterzufahren, weil das, denke ich, bei mir auch einen großen Teil halt eben ausmacht. Und wenn ich halt mal wirklich in der Deload-Woche weniger Trainingsstress fahre und dazu halt eben auch noch weniger Workstress habe, dann komme ich halt da ganz anders aus dem Deload raus, als wenn ich dann nicht fast schon diesen fehlenden Trainingsstress mit mehr Workstress eben kompensiere. Und da spüre ich das schon immer krass, dass ja, man da nicht so stark separieren kann, aber gleichzeitig finde ich das auch wichtig, dass du sagst, okay, man, je nachdem, wie man halt den Stress so ein bisschen aufteilt, vor allen Dingen auch den physiologischen Stress, dass man da auch eventuell mit ein bisschen mehr doch dann gut zurechtkommt. Wie machst du das in der Praxis? Beziehst du dich jetzt vielleicht darauf, dass du dann mal phasenweise über andere Signalwege auch Hypertrophie stimulieren willst, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, den einen Zyklus, da legen wir mehr Fokus jetzt auf mechanische Spannung und in dem anderen Trainingszyklus, fahren wir dann diesen mechanischen Stress ein bisschen runter und fordern den Körper dann mehr so über diesen metabolischen Signalweg so ein bisschen heraus und versuchen da vielleicht so ein bisschen die Energiebereitstellung zu verbessern und darüber vielleicht auch ein bisschen Hypertrophie zu provozieren?
Ich finde, das beste Beispiel vielleicht in dem Hintergrund, wie man sich das gut vorstellen kann, ist, wenn du rein Powerlifting machst oder Powerlifting und Bodybuilding, wo du ja auch Accessory Work und sowas hast, wirst du immer sehen, dass zum Beispiel 30 Stunden die Woche Powerlifting-Training, das ist Schwachsinn. Ja? Das bringt dich nicht weiter, weil wenn du halt wirklich nur jetzt, sag ich mal, schwer beugst, tapest und die Mainlifts machst, irgendwann mal ist halt regenerationstechnisch Grenze und mehr ist dann wirklich auch nicht mehr. Ein paar Bizeps-Curls und Tricep-Extensions im höheren Wiederholungsbereich dranhängen, das geht noch immer, weißt du? Also sozusagen, du scheinst schon was anderes zu tangieren, wenn du, sag ich mal, eher mit den Sachen dann noch addiert arbeitest. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiter treibt und man guckt sich einen Crossfitter an, die Leute, die trainieren teilweise, also die Top-Crossfitter, die trainieren ja teilweise 3-4 Mal am Tag. Und das geht auch nur deshalb, weil die so viele unterschiedliche Skills haben, wo die, was die verteilen können, dass die im Endeffekt immer ein System haben, was sie belasten können. Wenn du halt nicht Gewicht heben kannst, dann kannst du halt Fahrrad fahren. Wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, dann machst du halt Skillwork. Wenn du nicht Skillwork machen kannst, dann gehst du halt schwimmen, weißt du so. Also im Endeffekt gibt es da kein Limit. Und ich denke, dass natürlich je spezifischer man wird, wenn man jetzt nur noch im Bodybuilding ist, dann ist es natürlich so, da wirst du das auch haben, ja. Also wenn du jetzt, sag ich mal, sagst, ich mache jetzt wirklich genau dasselbe, ich akkumuliere mein Chest-Volumen nur über Bankdrücken und beispielsweise nur, weiß ich nicht, 10 Wiederholungen, kein anderer Wiederholungsbereich, sonst irgendwas, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich dann irgendwann mal dieses eine Stressmuster ausgereizt hast, irgendwann mal auf jeden Fall höher, wie wenn du die Sachen anfängst, so ein bisschen zu verteilen. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist auch vielleicht der Grundgedanke da dahinter, dass man auch sowas sagt, so ja, wie unterschiedliches Programming. Ja, ich decke einen ganzen Bereich von Wiederholungsspektren ab. Ja, vielleicht auch der Grundgedanke von Variation, wenn du so willst, weil ich finde es immer so, Variation ist ein super schwieriges Konzept zu fassen. Manchmal denkt man so, ich mache gerade Variation nur der Variationswillen sozusagen. Aber man könnte das Ganze vielleicht auch so ein bisschen so sehen, wie so, wie verteile ich halt meinen Trainingsstress, dass ich vielleicht auch so ein bisschen die unterschiedlichen Systeme unterschiedlich tangiere, vielleicht auch unterschiedliche Energiebereitstellungssysteme, Connective Tissue, was auch immer. Man kann es dann vielleicht gar nicht so genau aufdröseln und dann am Ende sagen, die und die und die Punkte sind's. Aber man weiß, dass halt, wenn man das so ein bisschen halt so auch verändert einfach, dass dann die gesamte Fähigkeit, um mit mehr Trainingsstress zurechtzukommen, vielleicht sogar höher ist. Ja, also vielleicht ist es für dich besser, wenn du halt, sag ich mal, Variation einbaust, auch aus einer psychischen Komponente, am Ende sogar mehr machen zu können.
Und ja, ich habe da ein praktisches Beispiel auch, gerade jetzt auch bei mir im Home Gym kann ich mein Quad-Volumen halt auch überwiegend einfach nur durch Kniebeugen und Bulgarian Split Squats anhäufen. Und da haben wir jetzt auch in der Praxis gemerkt, okay, da stößt meine Wirbelsäule oder mein Hüftbeuger eben auch an Limit. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel die Möglichkeit hätte, über einen Beinstrecker oder über eine Beinpresse noch mehr Quad-Volumen anzuhäufen, dann würde ich natürlich auch da jetzt lokal mehr Trainingsstress akkumulieren können, im gesamten Kontext aber deutlich besser verkraften, als es halt eben jetzt der Fall ist. Aber ja, ich finde es super, dass du da nochmal ein bisschen, von Anfang an aufgerollt hast, mit dem praktischen Beispiel, auch mit dem Powerlifting und so. Ja. Ich habe da ein bisschen weiter jetzt gedacht, schon im Hypertrophie-Kontext. Ja. Nee, finde ich gut.
Ja. Ich finde es interessant, so ein bisschen von so einer Makro- in so eine Mikroperspektive zu gehen.
Ja, voll.
Und ich finde auch eigentlich so, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel Respekt ich vor so professionellen Crossfittern habe. Weil im Endeffekt für jemanden, der zum Beispiel so auch so vielleicht so, ja, Leistungszwang hat, Perfektionist ist oder so, Junge, da ist CrossFit das Schlimmste, was du machen kannst. Weil du kannst eigentlich immer was machen. Ja, wohingegen, wenn du halt Powerlifter bist und sagst, okay, ich hätte jetzt eine 3-Stunden-Einheit, jetzt ist einfach Schicht im Schacht, weil ich bin am Sack, was will ich machen? Ich kann nicht 20 Sätze beugen, ja? Das ist schlechter, wie wenn ich weniger Sätze beuge. Aber wenn du halt Crossfitter bist, du kannst halt immer was machen, ja, so, und wenn du irgendwie komplett am Sack mit dem Unterkörper bist, dann lernst du halt auf den scheiß Händen zu laufen, ja. Oder irgendwie machst ein Core-Ding oder machst dies und das, arbeitest an demjenigen. Und ich finde, das ist halt so heftig, weil du da halt erstmal merkst, ja, die sind natürlich auch limitiert, ja. Die können auch nicht 13 Stunden am Tag trainieren, die Leute. Aber im gleichen Atemzug ist es halt schon so, dass dadurch, dass das so breit gefächert ist, Ausdauer, Kraft, auch Hypertrophie, Skill-Aspekte, also motorische Lernaspekte dann auch da dabei sind, kannst du halt so viele Systeme gleichzeitig tangieren, dass halt, glaube ich, der gesamte Stressload halt viel größer wird, den du am Ende bewältigen kannst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, im Bodybuilding sind wir da relativ simplistisch unterwegs. Wir haben halt gar nicht so viel, was wir machen können. So, wir gehen halt hin, machen halt Sätze ausreichend nah bis ans Muskelversagen und that's it halt eigentlich. Ne? Ja. Aber zum Beispiel jetzt im American Football oder sowas, da hast du ja auch super viele Sachen, die du halt verbessern kannst. Ne? Deine Physis, aber auch vielleicht auch so dein psychisches oder dein Verständnis für das Spiel. Du kannst Spielzüge einstudieren und so Sachen. Ne? Da hast du ja nochmal viel mehr Möglichkeiten, dich auch in unterschiedlichen Bereichen eben weiterzuentwickeln. Das haben wir ja beim Bodybuilding eigentlich kaum. Das ist ja schon sehr, sehr simpel, der Sport eigentlich.
Das ist zum Beispiel auch so, was vielen Leuten nicht klar ist. Periodisierung im eigentlichen Sinne, ich habe vorhin schon angesprochen, ist eigentlich eher Langzeit. Ja? Mhm. Das ist nicht Kurzzeit. Wenn du dir Literatur anguckst, wird das auch so definiert. Der Punkt ist so zum Beispiel der Gedanke, Volumen geht runter und Intensität geht hoch. Oder warum geht Volumen runter so im Laufe der Zeit, wenn man so eine Langzeitperiodisierung hat? Zum Beispiel gerade für Powerlifting. Ja, Volumen geht runter und Intensität steigt an und dann habe ich den Wettkampf. Der Grundgedanke ist, man wird spezifischer zum Wettkampf finden. Der einzige Grund, wieso Volumen runtergeht, wenn du Exercise Science machst, wenn du ein Footballer bist, ist, weil die Leute, wenn sie näher zum Wettkampf kommen, mehr Football-Training haben. Hm. Ja, und das ist sowas, was, als das mir mein Professor gesagt hat, hat es bei mir auch erstmal so geklickt, naja, klar, ja, also wenn du halt irgendwie eine andere Sportart machst, außer halt rein Bodybuilding oder rein Powerlifting, dann müssen die Leute halt auch noch was anderes können, außer Gewicht von A nach B bewegen, ja. Und da bist du halt an dem Punkt, wo du halt so merkst, da kommt erstmal wirklich der Effekt von Periodisierung ins Spiel, weil du halt noch so viele unterschiedliche Aspekte hast, die du bedienen musst, dass du gleichzeitig halt eigentlich viel mehr darauf angewiesen bist. Wohingegen bei uns halt, naja, wir machen halt schon ziemlich dasselbe. Ob wir jetzt 8 Wiederholungen machen oder 12, ist halt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber am Ende ist es halt trotzdem Bankdrücken von A nach B bewegen und dasselbe Bewegungsmuster, so, weißt du? Also, auch wenn wir variieren, sage ich mal, wir variieren in einem ziemlich spezifischen Sinne. Im Gegenzug, wenn wir halt solche Sportarten haben, die dann halt auch viele unterschiedliche Facetten noch mit einbeziehen, da sind halt so wirklich intelligente Trainingsprogrammerstellungen, sage ich mal, auch Periodisierung viel, 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 viel wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Weil du kannst im Footballspiel kein 1-RM-Test mitmachen lassen. Hm. So, das wäre ziemlich dumm.
Ja, deswegen reizt mich ehrlich gesagt auch nochmal so ein bisschen das Powerlifting, weil du da auch Periodisierungs- und auch Programmingsmäßig halt viel mehr machen kannst und auch musst, wenn du halt auch einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt die beste Leistung eben auch abrufen möchtest. Ne? Und da muss man dann auch nochmal viel mehr über die auch kurzfristig und eben auch langfristige Gestaltung der Trainingsparameter dir Gedanken machen. Hast halt beim Bodybuilding halt eben, ne, wie du schon gesagt hast, deutlich weniger. Ne? Da kannst du halt mal ein bisschen die Übung auswechseln, ein bisschen Variation mit reinbringen, dann mal vielleicht mal ein bisschen mehr metabolischen Stress über höhere Wiederholungsbereiche an und tendenziell. Ne? Das ist alles jetzt kein Hexenwerk, aber wenn es halt wirklich darum geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bestleistung abzurufen, dann musst du halt auch da eben auch schon im Voraus spezifisch darauf hintrainieren. Ich hätte auch mal Bock, vielleicht dann nach meiner nächsten Bodybuilding-Season dann auch mal vielleicht ein Jahr später oder so mal einen Powerlifting-Wettkampf zu machen. So ähnlich jetzt wie bei dir, ne? Jetzt gar nicht so mit Riesenambitionen, dass man jetzt auch da voll die Hypertrophie am Ende sacrificed, weil man halt nur noch irgendwie specific 1RM-Strength trainiert, sondern ganz entspannt halt, ne? Ein bisschen pieken, aber sich einfach mal da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das gibt einem auch dann für das Hypertrophy-Programming da einfach nochmal eben auch neue Erkenntnisse, ne? Wie auch am Anfang schon gesagt, so einfach sind Erfahrungen, die du sammeln kannst und die dir auch einfach ganzheitlich nochmal ein besseres Verständnis von dem Ganzen geben. Und ja, ist schon interessant, wie man das auch bei anderen Sportarten eben auch machen kann oder generell auch Athleten zu coachen, die halt auch ein paar mehr, Bälle jonglieren müssen als jetzt nur den Hypertrophie-Reiz, sondern ne, die dann vielleicht auch noch andere Life-Stresses haben, dann mal eine Klausurenphase, da kann man ja auch schon reagieren und dann mal punktuell mal den Trainingsstress ein bisschen reduzieren und finde ich eigentlich ganz nice und auch mal so mit Athleten zusammenarbeiten, die zusammenzuarbeiten, die halt auch mal nicht nur rein spezifisch jetzt für Hypertrophie trainieren, sondern vielleicht nebenbei noch Fußball spielen. So, dann musst du dir halt nochmal viel mehr Gedanken machen, wie du das dann, das Training halt konzipierst, damit der dann halt ne, beim Fußballspiel am Sonntag dann eben auch noch gut performen kann und so weiter. Ne?
Ja. Das ist manchmal das Frustrierende im Bodybuilding. Da merkst du eigentlich am Ende, solange du ausreichend hart trainierst, und jetzt sind wir wieder beim Exertion Load, ne? Also wenn der Trainingsstress hoch genug ist, so, und du, sag ich mal, eine intelligente Übungsauswahl hast und das alles zusammenpasst, hast du eigentlich einen Großteil abgedeckt. So, es ist halt einfach so. Am Ende ist es so, wie mache ich mir das Ganze, mich, sag ich mal, psychisch interessant? Und natürlich, ja, Schwachstellen angreifen und so. Das ist dann alles so Micromanagement, welcher Stress dann auf welche Partien und so. Aber am Ende ist es so, hartes Training über eine lange Zeit in dieser einen simplen Sache und das ist Krafttraining, ja. Und da hast du halt nicht so viel dann noch, ja, wie gerade Football oder vielleicht sowas wie CrossFit, wo du halt so viele Sachen gleichzeitig bedienen musst. Wir müssen uns mal vorstellen, wie viel Gedanken wir uns machen, so die richtige Banddrücktechnik zu haben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast 30 Sportarten oder so, die du irgendwie bedienen musst und da über die richtige Technik nachzudenken. Ja. Das ist so, das ist nicht 10-mal mehr, das ist 100-mal mehr oder weiß ich nicht, 200-mal mehr, weißt du? Also ich finde es irgendwie beeindruckend. Ich habe da riesen Respekt davor, muss ich sagen. Und da kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür eigentlich, ja, wie man vielleicht auch manchmal aufpassen muss im Bodybuilding, nicht aus kleinen Dingen was ganz Großes zu machen, weißt du?
Auf jeden Fall. Ja, schönes Schlusswort, würde ich fast schon sagen. Wir sind 1:15 in. Voll. Ich glaube, wir können ja die Episode dann hiermit abschließen.
Mega. Ja,
auf jeden Fall interessante Punkte, die angesprochen wurden. Ich finde es auch nochmal interessant, wie du halt so, ja, Themen, ja, ich denke, die mittlerweile schon ganz gut angekommen sind, nochmal so neu aufrollst und nochmal so, ja, von Grund auf eben nochmal tangierst. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, okay. Hey. Zum Ende jeder Episode packen wir nochmal einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Was hörst du gerade so, wenn du ins Gym gehst?
Oh, stimmt, ey. Das war dein Podcast das letzte Mal, wo ich so auf einmal gestruggelt habe, ja. Ich bin gerade relativ hart im Techno wieder.
Sweet.
Und auch jetzt zuletzt im Deutschrap. Gute Frage. Lass mich gerade mal reinschauen.
Ja, schau mal in deine Playlist rein. Ja, weil du gerade von Techno gesprochen hast, dann nehme ich von T78 Doc, heißt der Track. Kennst du den Interpreten?
Jo.
Ja, der ist gut.
Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich glaube, ich bleibe aber... Oh, ich weiß ganz genau, was ich nehme. Das kommt vor allem vom Valentin, also Grüße gehen raus an Valentin Tambosi. Das ist in seiner Playlist, habe ich das entdeckt. Das ist von Busta Rhymes, Blow a Million Racks.
Blow a Million Racks?
Blow a Million Racks, ja.
Sweet. Sehr geil. Wunderbar. Hey Sebastian, wo können die Leute dich finden, wenn die mehr von dir hören, sehen, lesen wollen?
Das Beste ist Instagram, dominate_science_passion. Genau, da mich einfach anschreiben und dann, falls auch irgendwie Interesse besteht oder so, einfach dann darüber Kontakt aufbauen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, danke dir, Sebastian, für deine Zeit. Ich verlinke
danke, alles. Danke, dass ich da sein dürfte.
Ja, immer wieder, mein Lieber. Verlinke alles unten in den Shownotes, auch den Artikel, den du genannt hast, der kommt dann unten rein. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch durchlesen, durchbeißen. ja, und dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.